SR Info. Rundschau.
Um 8 Uhr mit Kerstin Gallmeier. Guten Morgen. Und unter anderem mit diesen Themen. Krankenhausreform.
Im Grunde genommen geht es darum, dass wir einen Vermittlungsausschuss erreichen müssen, dass die Länder etwas mehr Beinfreiheit haben in einer regionalen Krankenhausplanung.
Der NRW-Gesundheitsminister fordert bei Treffen mit Saar-CDU-Fraktion Nachverhandlungen. Wintertemperaturen, Einrichtungen für Obdach- und Wohnungslose im Saarland öffnen wieder und Streitende. Nach zähem Ring steht die neue EU-Kommission komplett fest. Das Wetter im Saarland, die Wolken überwiegen, es bleibt aber meist trocken und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geht's bis plus 2 Grad. Zum 1. Januar soll laut Plan die Krankenhausreform in Kraft treten. Nachdem der Bundestag dieser Reform bereits zugestimmt hatte, muss morgen aber noch der Bundesrat eine Entscheidung darüber treffen. Allerdings regt sich in der Länderkammer Widerstand aus den Reihen der Union, vor allem aus Bayern, Sachsen und NRW. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann war gestern zu Gast im Landtag bei einer Veranstaltung der CDU-Fraktion. Für SR Info berichtet Marco Karp.
Aus Sicht des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Laumann muss die Krankenhausreform in den Vermittlungsausschuss. Dort sollen Vertreter aus Bundestag und Bundesrat das Gesetz nachverhandeln. Laumann bemängelt an der geplanten Krankenhausreform unter anderem, dass die Länder zu wenig Beinfreiheit haben in der regionalen Krankenhausplanung. So gäbe es enge Vorschriften für die Anzahl an Fachpersonal, das aber in manchen Regionen einfach nicht vorhanden sei. Gerade aus den Reihen der SPD kommt die Warnung, wenn die Reform in den Vermittlungsausschuss muss, werde sie scheitern. Das sieht Laumann anders. Die saarländische Landesregierung will der Reform zustimmen. Wenn es im Vermittlungsausschuss keine Einigung gibt, müsste der Bundestag mit absoluter Mehrheit dem Gesetz noch einmal zustimmen. Das gilt als unwahrscheinlich.
Der Castor-Transport aus Frankreich ist in Deutschland angekommen. Nach Angaben des französischen Atomkonzerns Orano kam der Zug mit 4 Containern hochradioaktivem Material gestern am frühen Abend in Philippsburg in Baden-Württemberg an. Es handelt sich um wiederaufbereiteten Atommüll aus Deutschland. In den nächsten Tagen werden die Castor-Behälter umgeladen und dort in das Brennelemente-Zwischenlager gebracht. Der Zug war am Dienstag gestartet und unter anderem durch Neunkirchen im Saarland gefahren. In Frankreich hat beim Bahnunternehmen SNCF ein Warnstreik begonnen. Dieser soll nach Gewerkschaftsangaben bis morgen andauern. Den Angaben zufolge ist auf dem gesamten Schienennetz mit größeren Störungen zu rechnen. Benutzer werden gebeten, die Webseite der SNCF aufzurufen. Dort könnten sie sich über ausfallende Züge informieren. Hintergrund der Streiks ist die geplante Zerschlagung des Tochterunternehmens Fret SNCF. Mehrere Gewerkschaften befürchten einen Sozialabbau. Spätestens heute Morgen haben es wohl alle im Saarland gespürt, der Winter steht vor der Tür. Besonders betroffen davon sind die Obdach- und wohnungslosen Menschen im Saarland. Aus diesem Grund öffnen jetzt wieder die Kälteeinrichtungen und Angebote ihre Türen. SR3-Reporter Max Zettler.
Einige Kälteangebote sind bereits jetzt nutzbar. In Saarbrücken hat zum Beispiel bei Ingos kleiner Kältehilfe oder in der Wärmestube schon diesen Monat die Wintersaison begonnen. In Ingos kleiner Kältehilfe gibt's Essen von 20 bis 21:30 Uhr, außer dienstags und samstags. Die Wärmestube an der Westspange ist außer mittwochs täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Das vom Kältebus betriebene Kältedorf am Römerkastell öffnet am 9. Dezember wieder. Durch eine neue Überdachung hat das Team dieses Jahr mehr Platz und Wärme schaffen können. Ganzjährig zweimal die Woche in Saarbrücken und Völklingen unterwegs ist der SOS-Express der AWO. Zur kalten Jahreszeit soll dessen Frequenz laut der AWO je nach Bedarf noch erhöht werden. Ebenfalls ganzjährig geöffnet sind die Wärmestube Neunkirchen, die Oase in Saarlouis und der Treff im Gässje in St. Ingbert.
Wie kann das Bundesverfassungsgericht davor bewahrt werden, dass Extremisten es lahmlegen? Lange war das bei uns in Deutschland eher eine Frage fürs juristische Fachpublikum. Doch durch die Wahlerfolge populistischer Kräfte ist das auch hier bei uns ein Thema geworden. Im Sommer gelang eine fraktionsübergreifende Einigung auf eine Grundgesetzänderung. Nach dem Ampelaus liegt aber auch dieses Vorhaben erstmal auf Eis. Allerdings, die Chancen stehen gut, dass der Bundestag die Pläne noch in dieser Wahlperiode beschließt. Dazu Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina.
Das Bundesverfassungsgericht soll besser gewappnet sein. Für den Fall, dass in der Politik noch stürmischere Zeiten anbrechen. Und die nötige Verfassungsänderung könnte noch in diesem Jahr kommen. trotz Regierungskrise. Das haben Vertreterinnen von SPD und Union der ARD gesagt. Ziel sei es, das Gericht vor Verfassungsfeinden zu schützen, wie es die SPD-Abgeordnete Carmen Wegge formuliert. Und Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz nennt die Pläne abschlussreif. Die CSU-Abgeordnete erinnert aber auch daran, dass der Kanzler als erstes die Vertrauensfrage stellen müsse. Dann seien gemeinsame Bundestagsbeschlüsse denkbar. Wichtige Organisationsprinzipien des Karlsruher Gerichts sollen Verfassungsrang bekommen, damit sie nicht mehr so einfach zu ändern sind. Das betrifft zum Beispiel die Zahl der Senate, die Amtszeit der Richter und deren Altersgrenze, damit Extremisten keine Chance haben, das Gericht lahmzulegen. Unabhängig von Mehrheitsverhältnissen.
Der neue Bundesfinanzminister Kukies will demnächst die vorläufige Haushaltsführung für das kommende Jahr einleiten. Im Monatsbericht des Finanzministeriums teilte der SPD-Politiker mit, es sei davon auszugehen, dass der Bundestag nach dem Bruch der Ampelkoalition in diesem Jahr keinen Etat mehr beschließen werde. Laut Kukies besteht bei einer vorläufigen Haushaltsführung kein Grund zur Sorge. Der Bund werde alle nötigen Ausgaben leisten. Eine Gruppe von Abgeordneten im Bundestag fordert, dass noch vor der Neuwahl über das Thema Organspende abgestimmt wird. Dafür setzen sich nach Informationen der Rheinischen Post die Befürworter einer sogenannten Widerspruchslösung ein. Ziel ist es, dem Mangel an Spenderorganen entgegenzuwirken. Im Wesentlichen geht es darum, dass einem hirntoten Menschen Organe entnommen werden dürfen, wenn er dem zu Lebzeiten nicht widersprochen hat. Den entsprechenden Antrag will eine Gruppe von Parlamentariern mehrerer Fraktionen stellen. Nach langem Streit steht die künftige EU-Kommission. Die drei größten Gruppen im EU-Parlament haben die Personalvorschläge von Präsidentin von der Leyen akzeptiert. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
Am Ende war es keine inhaltliche, sondern allein eine politische Entscheidung. Alle noch ausstehenden Kommissare wurden en bloc bestätigt, mit dabei auch der italienische Rechtsaußenpolitiker Raffaele Fitto und die spanische Sozialdemokratin Teresa Ribera, die beide darüber hinaus das symbolträchtige Amt als Stellvertreter von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhalten. Grundlage dieser Einigung ist eine Art Koalitionsvereinbarung der Fraktionen von EVP, zu der auch die CDU- und CSU-Gruppe gehört, Sozialdemokraten sowie Liberalen. Die Abmachung fasst im Wesentlichen noch einmal die von Kommissionspräsidentin von der Leyen für ihre zweite Amtszeit festgelegten Leitlinien zusammen. Kritiker fürchten, dass das eher unverbindliche Papier die christdemokratische EVP von Manfred Weber kaum hindern werde, sich bei Abstimmungen im Bedarfsfall mit den Rechtsaußenfraktionen zu verbünden, wie es in jüngerer Vergangenheit bereits mehrfach geschehen ist.
Nächste Woche Mittwoch muss das EU-Parlament noch alle 26 Kommissare absegnen, das gilt aber als Formsache. Die Ukraine hat erstmals weitreichende Waffen aus Großbritannien gegen Ziele in Russland eingesetzt. Das teilte das Institut für Kriegsstudien mit, eine Denkfabrik aus Washington. Demnach wurde mit Marschflugkörpern in der Stadt Majino das russisch-nordkoreanische Hauptquartier für die Kursk-Gegenoffensive getroffen. Die britische Regierung äußerte sich bislang offiziell nicht dazu. Gestern hatte die ukrainische Armee erstmals Russland mit US-Raketen angegriffen. Die US-Regierung will vor Gericht durchsetzen, dass Google sich vom weltweit meistgenutzten Webbrowser Chrome trennen muss. Das Justizministerium schlug die Maßnahmen in einem laufenden Prozess gegen Google vor. Der zuständige Richter will dazu im Sommer entscheiden. In dem Verfahren war im August bereits geurteilt worden, dass Google ein Monopol bei der Internetsuche hat. Demnach verteidigt das Unternehmen das Monopol mit unlauteren Mitteln gegen Konkurrenz. Vor Gericht geht es nun um die Frage, welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden. An der US-Westküste sorgen extreme Niederschläge und Sturm für schwere Behinderungen. Hunderttausende Menschen waren zeitweise ohne Strom, Flüge mussten umgeleitet werden, eine wichtige Autobahn wurde vorübergehend geschlossen. Mehr von unserem Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer.
Am internationalen Flughafen von San Francisco wurden rund 50 Flüge gestrichen, mehr als 200 konnten nur verspätet starten. Die Interstate 5, eine der großen Nord-Süd-Autobahnen an der Westküste, musste wegen starken Schneefalls in der Nähe der Grenze zwischen Kalifornien und Oregon gesperrt werden. Bis hinauf nach Washington State gab es massive Stromausfälle. Die Reparaturarbeiten werden durch die Wetter- und Straßenverhältnisse erschwert. Zehntausende sind noch immer ohne Strom. Energieversorger sagen, manche Anschlüsse könnten erst in den nächsten nächsten Tagen wiederhergestellt werden. Bisher berichten Einsatzkräfte von mindestens 2 Todesopfern durch umgestürzte Bäume. Das Extremwetter kann noch mehrere Tage andauern, warnen Fachleute. Große Niederschlagsfronten über eine Breite von mehreren hundert Kilometern sind an der Westküste in dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Dieser erste sogenannte atmosphärische Fluss in diesem Herbst bringt aber besonders massive Niederschläge.
Und noch diese Meldung zum Schluss. Eine mit Klebeband an einer Wand befestigte Banane ist in New York für 6,2 Millionen Dollar versteigert worden. Wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte, handelt es sich um das Werk Comedian des Italieners Maurizio Cattelan. Vor 5 Jahren hatte es noch für 120.000 Dollar zum Verkauf gestanden. Damals hatte es auf der Art Basel in Miami Beach für Kontroversen gesorgt und die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt als Kunst gelten kann. Ersteigert wurde das Werk von einem Kryptowährungsunternehmer. Er kündigte an, die Banane essen zu wollen.